Deutschlandfunk, Medias Res.
Und zu dieser Feiertagsausgabe von Medias Res begrüßt Sie Antje Allroggen.
Der neue Golf.
Ja, ein ganz frischer Werbespot von VW. Da sieht man einen gelben Golf, geparkt in einer tristen Straße, und einen schwarzen Mann. Eine überdimensional große weiße Hand greift dann nach ihm und schubst ihn durch die Gegend. Der Autokonzern hat sich gestern für den als rassistisch empfundenen Spot entschuldigt. Diskriminierung ist kein Auslaufmodell, sondern läuft und läuft und läuft. Wenn es selbst ohne böse Absichten immer wieder zu rassistisch gefärbten Texten über Afrika kommt, wo haben diese diskriminierenden Entgleisungen dann ihren Ursprung? Und wie sehr ist die Berichterstattung noch immer von früheren Machtverhältnissen geprägt, von kolonialen Machtverhältnissen geprägt? Diesen Fragen wollen wir uns in der kommenden halben Stunde widmen. Es geht also um den Kolonialismus und uns Medien. Der Journalist Bartholomäus Grill arbeitet als Südafrika-Korrespondent beim Spiegel und hat ein Buch über rassistisches Erbe geschrieben. Er beobachtet immer wieder, dass Medien in Form von diskriminierenden Bildern über Afrika berichten.
Wir haben das ja auch immer wieder gebraucht, dieses Bild. Mit wir meine ich auch die Medien. Afrika wird beschrieben als K-Kontinent, ein Kontinent der Krisen, der Korruption, der Kriege, der Krankheiten und so weiter. Und dieser Wahrnehmungsmodus hat sich nicht verändert.
Die Medien in Europa befinden sich demnach also immer noch in einer Art Wahrnehmungsmodus, der bis in die koloniale Vergangenheit zurückreicht. Meine Kollegin Christiana Coletti ist für uns der Frage nachgegangen, wie italienische Medien heute eigentlich über frühere Kolonialländer berichten. Italien hatte 1890 Eritrea kolonisiert. Darauf folgten brutale Eroberungskriege in Somalia und Äthiopien. Unter der faschistischen Regierung wurde 1936 schließlich das italienische Kolonialgebiet Africa Orientale Italiana gegründet, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten aufgelöst. Was für Spuren hat diese Geschichte in Italien also hinterlassen und wie berichten die Medien darüber?
Faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina.
1935 wurde das Lied Faccetta nera im Radio gesendet, das auf das kleine schwarze Gesicht einer Abessinerin anspielt, die scheinbar sehnsüchtig auf die italienischen Soldaten wartete. Als Gegenstück zum Partisanenlied Bella Ciao machten es die Faschisten zu ihrer Hymne. Bis heute gilt es als Symbol der italienischen Kolonialpolitik in Ostafrika zwischen 1935 und 1949. 2014 realisierte der Journalist und Aktivist Vittorio Longhi eine Reportage über die noch nicht anerkannten Nachfahren italienischer Kolonialisten in Eritrea, die sogenannten Mischlinge, die zwischen 1890 und 1941, dem Ende der brutalen italienischen Besetzung, geboren wurden. Er selbst ist der Enkel eines Italo-Eritreers. Seine Reportagen und Artikel stellen eine große Ausnahme im Panorama der italienischen Medien dar. Wer spricht sonst von unseren kriminellen Taten in Eritrea, Äthiopien, Somalia und Libyen?
Niemand. Die Medien erzählen von unserer Kolonialgeschichte gar nichts. Man wollte das verdrängen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man lieber den Mythos der Italiener als Gutmensch verbreitet. Es ist aber eine Geschichte, die mit uns noch zu tun hat. Die Flüchtlinge, die zu uns übers Meer kommen, stammen meistens aus unseren ehemaligen Kolonien. Aber niemand redet darüber.
Niemand ist in Italien für die kriminellen Taten verurteilt worden. Für die Mädchen, die vergewaltigt worden sind. Für die Jungs, die im Schlachtfeld für Italien kämpfen mussten. Für die Anwendung verbotener Waffen wie Giftgas. Niemand will das erzählen. Darüber zu berichten und eine öffentliche Debatte zu führen, würde bedeuten, eine Verantwortung zu übernehmen und für die Konsequenzen einzustehen.
Musie Serai, der 45-jährige eritreische Priester und Aktivist, weiß, wovon er redet. Sein Großvater wurde gezwungen, im Krieg Italiens zur Eroberung Libyens mitzukämpfen. In seiner Kindheit erfuhr Musie nur durch die katholischen Publikationen Avvenire und Familia Cristiana in Asmara etwas von Italien. Die Präsenz der Italiener wurde ab 1975 von der Militärdiktatur praktisch ausgelöscht. Nur die Architektur in Asmara, eine italienische Schule, ein paar Gerichte wie Lasagne und einige Begriffe für Foltermethoden sind von Italien übrig geblieben. Im Fernsehen der 80er Jahre fiel nur selten das Wort Italien, höchstens beim Gedenktag einer brutalen Schlacht. Nur eine Minderheit besitzt heute in Eritrea einen Fernseher und Internet ist nur für 2% der Bevölkerung zugänglich. Informieren kann man sich über Verwandte im Ausland oder erst, wenn man aus dem Land geflüchtet ist. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt Eritrea Platz 178 von 180.
Die eritreische Regierung verbreitet ein Bild von Italien als befreundetes Land. Es gibt immer noch einige Unternehmen, die dort investieren. Klar, aufgrund der billigen Arbeitskräfte. Es wird aber verheimlicht, dass ein Eritreer in Italien Asyl bekommt, weil in Eritrea die Menschenrechte nicht respektiert werden.
Meine Recherche für diesen Beitrag könnte den Titel »Was die Medien alles nicht erzählen« tragen, da sowohl in der früheren Kolonie Eritrea als auch bei den ehemaligen italienischen Kolonisatoren die Fakten der Geschichte wie der Gegenwart vertuscht werden. Haben wir wenigstens eine Hoffnung in Italien?
In einem Interview erzählte der Journalist Indro Montanelli im Jahre 1982 locker und fröhlich von seinen Abenteuern in Eritrea und wie er als Offizier dort ein 12-jähriges Mädchen gekauft hatte. Er beschreibt es als zahmes Tierchen, das ihm überall hin folgte. Montanelli wird noch heute in Italien als Leuchte des Journalismus betrachtet. Es ist schwierig, diese tief verwurzelte Fremdenfeindlichkeit auszurotten, wenn solche kulturellen Referenzen noch in der Öffentlichkeit existieren.
Die Schlagzeilen rechtsorientierter Zeitungen heute erinnern an die Parolen der Faschisten, die vor dem schwarzen Mann warnten, der Frauen vergewaltigt. Aber als die Italiener in Eritrea und in Somalia Mädchen vergewaltigten, war alles in Ordnung.
Heute müssten wir Italiener uns fragen, warum wir unsere dunkle Kolonialgeschichte immer noch verdrängen. Warum haben wir ein Problem damit, unsere Schuld anzuerkennen? Wenn in Italien keine öffentliche Debatte darüber geführt wird, wenn die Medien diese Debatte nicht anregen und im richtigen historischen Kontext beleuchten, verpassen wir die Chance, auch unsere von der Migrationsproblematik geprägte Gegenwart zu verstehen.
Der Umgang italienischer Medien mit dem Kolonialismus, Christiana Coletti berichtete. Sicherlich sind sich die wenigsten Journalisten der Tatsache bewusst, dass ihr eigenes Schreiben geprägt von so etwas wie dem kollektiven Gedächtnis ist. Die aus dem Kamerun stammende und schon seit vielen Jahren in Deutschland lebende Informatikerin und Journalistin Veye Tatar lebt schon seit Jahrzehnten in mindestens zwei Welten. Sie erlebt also ständig, wie wir hier in Europa auf Afrika schauen und welcher Blick uns von dort aus erwidert wird. Mit Africa Positive hat sie eine eigene Zeitschrift etabliert, die gegen die vorherrschenden Blickrichtungen regelrecht anschreibt. Für ihr Engagement bekam sie 2010 das Bundesverdienstkreuz. Doch damit dieser Perspektivwechsel gelingen kann, muss man zuallererst die Bilder identifizieren, die in westlichen Medien zu finden sind, wenn von Afrika die Rede ist. Ich habe Veye Tatar vor einigen Tagen gesprochen und sie zunächst deshalb gefragt, wie bebildern Medien in Deutschland, in Europa denn überhaupt Berichte über Afrika?
Es ist sehr, sehr einfach. Wenn Sie die meisten Nachrichten, die gezeigt werden, wenn man die Bilder auswählt für diese Nachrichten, entweder wählt man Bilder von irgendwelchen Slums oder wählt man Bilder von afrikanischen Männern und Frauen in eingefächerten Booten, die nach Europa fliehen wollen. Man sieht selten Bilder von gut entwickelten Städten. Es ist nicht so, dass man nur die eine Seite darstellen soll, man soll beide Seiten darstellen. Und das ist genau das, was fehlt.
Warum fehlt das denn? Und woher kommt dieses etwas einseitige Afrika-Bild? Hat das seine Ursprünge auch im Kolonialismus? Also waren es auch die europäischen Kolonialherren, die diese Bilder mitgeprägt haben?
Man nennt das diese eurozentrische Sichtweise. Ja? Und was bedeutet das? Das bedeutet, man vergleicht alles immer mit dem Standard in Europa. Und da sind die Bilder, die damals in dem Fall von den Kolonialherren in die europäischen Gesellschaften verbreitet wurden, um zu sagen, guck mal, da sind primitive Menschen, die können nichts, nur wir können die was sagen, was die zu tun haben. Und das ist genau diese Sichtweise. Deswegen muss man die europäischen Gesellschaften genauso dekolonialisieren, genauso wie man die afrikanischen Gesellschaften auch dekolonialisieren soll.
Wie erklären Sie sich das, dass diese Bilder so kräftig wirken? Können Medien dem nichts entgegensetzen?
Ja, aber die Medien sind so homogen. Die Medien ist überwiegend von europäischen Medienmacher dominiert. Und das bedeutet, wenn jemand schon als Kind wächst mit dieser Wahrnehmung im Kopf, dass wir Europäer besser sind, ja, als alle anderen auf der Welt. Diese Wahrnehmung verschwindet nicht, wenn man auf einmal Journalist ist. Und das ist einfach so, dass wenn die Mehrheit der Medienmacher Europäer sind oder weiße Europäer sind, dann denken sie in dem Fall so, wie die gewöhnt sind. Und dann spielt Vielfalt nicht mehr eine Rolle. Mhm. Und dann spielt auch nicht mehr das Leben von anderen auch eine Rolle in dem Sinne.
Und Sie haben es gerade auch schon ein bisschen angerissen. Wie sieht es denn eigentlich umgekehrt aus? Also welches Bild transportieren die afrikanischen Medien, wenn sie über Europa reden? Ist das auch ein verzerrtes Bild? Ist das geschönt?
In die afrikanischen Länder, es ist so, dass die meisten Medienmacher in diese Länder, die übernehmen fast eins zu eins die Agenturberichte von den europäischen Agenturen und veröffentlichen das in ihrem Länder. Das bedeutet, diese negative Afrika-Bild, die man hier in Europa hat, die transportieren das wieder nach Afrika und das führt dazu, dass die Minderwertigkeit von den afrikanischen Bürgern wieder bestätigt wird. Und dann auf die andere Seite, genau das Schöne und Reiche in Europa wird auch genauso eins zu eins transportiert. Mhm. Deswegen sehen Sie sehr viele junge Männer, junge Frauen, die wachsen und die denken, nee, ich muss nach Europa. Mhm. Das ist mein Paradies.
Ja. Das wollte ich Sie gerade fragen, Frau Tata. Sind das nicht genau die Bilder, die die vielen Menschen, die sich heute auf der Flucht nach Europa befinden, in ihren Köpfen haben, wenn sie sich auf den Weg hierher machen? Wäre es nicht deshalb schon sehr wichtig, diese Bilder zu korrigieren, also mehr in den Medien darüber zu berichten, wie es wirklich auf dem jeweils anderen Kontinent so aussieht?
Das ist genau die Arbeit, die wir jetzt seit Jahren machen, wo wir gesagt haben, es reicht nicht, wenn man nur in die deutschsprachige Rahmen ein anderes Bild von Afrika darstellen. Wir Afrikaner müssen auch in die afrikanischen Länder auch ein anderes Bild von Europa darstellen, ein differenziertes Bild von Europa darstellen. Europa ist nicht ein Paradies für alle. Und das ist in dem Fall Teil von diesem Dekolonialisationsprozess, den wir angehen müssen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Arbeit reden. Sie sind Chefredakteurin von Africa Positive. Das ist eine Zeitschrift, der es ja auch darum geht, das Afrika-Bild von seiner kolonialen Vergangenheit loszulösen, ohne, wenn ich das richtig verstehe, dass dabei die kolonialen Wurzeln komplett herausgerissen werden würden. Denn das ist ja schon Teil der erlebten Geschichte. Wie kann das gelingen?
Ich glaube, das gelingt in dem Sinne, dass man ganz kritisch die Situation, die heutige Situation in Afrika betrachten, aber auch die Geschichte der Kontinent auch in Betracht nehmen. Die müssen zusammenarbeiten, um eine Nation für alle zu bauen. Eine Nation, die eben gerecht ist für alle.
Und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Ich meine jetzt also für Sie, für Ihre Medienarbeit, aber auch vielleicht in Afrika gefragt. Welche Rolle spielen soziale Medien, um Menschen dort für diese Themen zu erreichen?
Eine sehr, sehr große Rolle. Wir versuchen jetzt mit den verschiedenen Arbeiten, die wir haben, auch die Leute über alle Sozialkanäle zu erreichen, über WhatsApp zu erreichen. Und die Social Media sind zurzeit sehr, sehr wichtig, auch um diese informelle Bildungsarbeit auch nach vorne zu bringen.
Die aus dem Kamerun stammende Journalistin Veye Tata. Die europäischen Medien tendieren also ganz offensichtlich dazu, immer noch herablassend über Afrika zu berichten. Von dort erreichen uns die schlechten Nachrichten. Selten hören wir von konstruktiven Geschichten, sondern es geht um Menschen, die auf unsere Hilfe, auf unsere Unterstützung angewiesen zu sein scheinen. So wie es offenbar schon damals als kolonisierte Länder waren. Wie aber erleben die Menschen in früheren Kolonien diese Berichterstattung? Und wie sehr sind die Medien dort noch von ihrer kolonialen Vergangenheit geprägt? Die alte Kolonialmacht Frankreich hat in Marokko deutliche Spuren hinterlassen. Die Verwaltung, das Schulsystem, die Verkehrssprache, alles orientiert sich an Frankreich. Auch die Medienlandschaft war lange durch eine frankophone Elite geprägt. Mittlerweile hat sich das allerdings ein wenig geändert, hat unsere Korrespondentin in Rabat, Dunja Sadaki, festgestellt.
La presse écrite, c'est une élite qui écrit sur l'élite.
Die geschriebene Presse ist eine Elite, die über eine Elite schreibt. Das sagt der 33-jährige Blogger Salah Eddine Lemaizi über Marokkos Presselandschaft. Zwar publiziere heute die Mehrzahl der marokkanischen Medien auf Arabisch oder im marokkanischen Dialekt anstatt auf Französisch, der Sprache der ehemaligen Kolonialmacht, dennoch findet er, Marokkos Medienlandschaft sei immer noch sehr elitär geprägt. Ihm stimmt Lahsen Amedias zu, freier Journalist. Er betont, man müsse sich dabei auch bewusst machen, dass offiziellen Schätzungen zufolge ein Drittel der Bevölkerung weder lesen noch schreiben kann. Vor allem die Medienmacherseite findet Amedias elitär.
Media ownership in Morocco is very concentrated. It means that few people control.
Die Medien sind in Marokko in den Händen von wenigen Einflussreichen. Zum Beispiel Wirtschaftsbossen, die die Medien finanzieren, aber auch kontrollieren. Und das hat einen Einfluss auf die Diversität, aber auch den Inhalt der Medien. Die wichtigsten Fernseh- und Radioanstalten gehören der Königsfamilie in Marokko und anderen politischen einflussreichen Unternehmen. Per Verfassung herrscht im Land Presse- und Meinungsfreiheit, zumindest auf dem Papier. Im Alltag herrschen Zensur und Repression oder sogar Gefängnis. Journalisten werden für kritische Berichterstattung inhaftiert, kritische Medienhäuser dicht gemacht. Bestimmte Themen sind tabu. Kritik an Religion, Königshaus oder Marokkos Westsahara-Politik zum Beispiel. Im internationalen Pressefreiheitsranking der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen rangiert Marokko auf Platz 133 von insgesamt 180 Ländern. Ein bisschen Freiheit, auch von der so mächtigen Elite, hätten soziale Medien gebracht, findet Salah Eddine Lemaizi. Der 31-Jährige ist Blogger und Medienberater.
Les réseaux sociaux donnent l'impression que ce sont les médias du peuple.
Die sozialen Medien sind nicht nur das Medium des Volkes, es ist komplizierter. Die Meinungsfreiheit des Volkes wurde befreit. Es gab für viele erstmals einen Zugang zum öffentlichen Raum. 17 Millionen marokkanische User nutzen Facebook. Sie können sich in einer Form ausdrucken, die so vorher nicht möglich war. Sie stellen Forderungen, die so in der geschriebenen Presse nicht zu finden wären. Der Boykott 2018-2019 ist dafür ein gutes Beispiel.
Où il y a une revendication de qu'on ne pouvait jamais voir dans la presse, presse écrite.
Damals boykottierten landesweit Marokkaner verschiedene Konzerne. Milchprodukte, Wasser, Benzin. Es war ein Protest gegen steigende Preise, die Verknüpfung von Politik und großen Konzernen. Herkömmliche Medien für die Elite, Social Media fürs Volk. So einfach ist es dann doch nicht, sagt Ali Bouzerda. Der 65-Jährige ist Journalist, ehemaliger Chef der marokkanischen staatlichen Presseagentur MAP. Er gründete sein eigenes Online-Magazin. Er findet, marokkanische Medien seien kritischer geworden, zumindest gegenüber Europa.
Donc les gens commencent à se rendre compte que les Européens ne s'intéressent qu'à faire du commerce avec l'Afrique.
Den Leuten ist bewusst, dass die Europäer sich nur für den Handel mit Afrika interessieren, für Afrikas Ressourcen, für seine Ingenieure und danach schließen sie ihre Grenzen. Vorher war es ein bisschen wie das Paradies. Die Leute wollten nach Europa emigrieren, träumten davon. Aber das Europa von heute ist ein anderes. Es ist ein Elfenbeinturm geworden, wo die Leute sich verbarrikadieren und sich nur für ihre Probleme interessieren und alles verweigern, was aus dem Süden kommt und Afrika als eine Bedrohung
wahrnehmen.
Und das spiegele sich heute auch in Artikeln, Radio- und Fernsehbeiträgen wider. Laut Bouzerda sind Medien in Marokko diverser geworden, gerade im Online-Bereich. Nicht nur die reiche Elite besäße die Meinungshoheit. Allerdings, kritische Medien sind finanziell auch abhängig von Werbeanzeigen. Die Unternehmen, die diese Anzeigen schalten, sind aber vor allem in der Hand der politischen Elite, die dann den Geldhahn gerne zudreht, wenn die Berichterstattung über das System zu kritisch ausfällt.
Ein Beitrag von Dunja Sadaki. Interessant an dieser Perspektive ist ja, dass die sozialen Medien einen großen Teil der Bevölkerung doch so etwas wie Freiheit und Teilhabe am öffentlichen Leben gebracht haben, zumindest in Marokko. Während bei uns in Europa große Intermediäre wie Facebook und Co. ja immer mehr zum bösen Buben werden. In den kommenden Jahren will Facebook die digitale Infrastruktur in Afrika massiv ausbauen. So wie früher also die Kolonialherren in afrikanische Länder einfielen, scheint es heute die großen Internetgiganten zu sein. Sind Facebook und Co. also die Kolonialherren von heute? Darüber habe ich mich mit dem Blogger und Journalisten Martin Fehrensen unterhalten.
Also Mark Zuckerberg ist in der Tat sehr pathetisch, wenn es darum geht, über die Mission seines Unternehmens zu sprechen, dass das Unternehmen alle 3 Monate so um die 30 Milliarden Dollar verdient. Das ist dann immer so ein Stück weit, ja, das nimmt er halt in Kauf, aber eigentlich möchte er tatsächlich die Welt zu einem besseren Ort machen. Er möchte alle Menschen miteinander in Kontakt bringen. Gleichermaßen, und das ist sehr spannend, an der Person Mark Zuckerberg gehören römische Imperatoren zu den größten Vorbildern von Mark Zuckerberg. Frühe Programme, die er programmiert hat, also wirklich sozusagen noch in seiner Jugendphase, hatten immer Namen von Imperatoren aus der römischen Zeit und lassen dann doch irgendwie tief blicken, mit was für einem Selbstbewusstsein Mark Zuckerberg seine Programme programmiert hat und auch dieses soziale Netzwerk Facebook aufgestellt hat.
Man spricht ja, Martin Fehrensen, auch von einem digitalen Kolonialismus. Was früher das Gold war, sind heute die Daten. Will heißen, so wie damals Europäer in fremde Länder vordrangen, um die Einheimischen dazu zu zwingen, ihnen Land und Ressourcen zu überlassen, verfügen heute Facebook und Co. über unsere Daten. Wer hat den Intermediären dafür eigentlich die Legitimation gegeben? Die Zeiten der Kolonialisierung liegen doch eigentlich hinter uns.
Die Legitimation hat den Konzern eigentlich jeder Einzelne gegeben, indem wir uns bereitwillig erklärt haben, eben diese Daten herzugeben, um zum Beispiel Menschen zu kontaktieren, um uns mit denen zu verabreden, um vielleicht Abläufe in Büros etwas zu vereinfachen, um vielleicht von zu Hause aus ganz bequem Dinge bestellen zu können. Also Bequemlichkeit ist ein riesengroßer Faktor, ein riesengroßer Grund, eine Motivation, um all diese Dienste zu nutzen. Und von daher muss tatsächlich sich jeder auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen, dass er jetzt dort, wenn man so möchte, kolonialisiert wird.
Also kann man sagen, Facebook ist zumindest, was seinen Gründungsmythos anbetrifft, tatsächlich vom Wunsch getrieben gewesen, die Welt zu verbessern, sie verbundener zu machen. Alles klar getrieben von Eroberungsfantasien.
Ja, absolut. Also diese Missionierung durchzieht ja mittlerweile auch alle Lebensbereiche. Also wenn wir nur mal daran denken, welche Smart Devices es mittlerweile gibt. Also es gibt irgendwie Matratzen, die sozusagen das Schlafverhalten tracken. Es gibt die Möglichkeit der Gesichtserkennung. Das alles sind Möglichkeiten, das eigene Leben etwas bequemer zu gestalten. Gleichwohl kommen natürlich Datenschutzfragen da zum Tragen und wir bewegen uns stets innerhalb der Spielregeln, die sich einige wenige nicht demokratisch legitimierte Unternehmen sozusagen ausgedacht haben, die aber mittlerweile so tiefgreifend in unserer Gesellschaft verankert sind, dass sie einfach aus ganz, ganz vielen Lebensbereichen gar nicht mehr wegzudenken sind und immer so ein Stück weit wir damit vor das Problem gestellt sind, dass wir einerseits es mit privaten, wirtschaftlich orientierten, gewinnorientierten Unternehmen zu tun haben, gleichzeitig aber schon fast eine Form von Infrastruktur von ihnen dargeboten bekommen, die eben in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr wegzudenken ist.
Also, wir Nutzerinnen und Nutzer haben Konzerne wie Facebook dazu legitimiert, durch die Abgabe unserer Daten über unser Leben zu verfügen. Das ist der eine Effekt der digitalen Kolonialisierung. Ein anderer ist ja der, dass das Geschäft mit unseren Daten einen tiefen Graben schafft zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Denn der kann sich etwa den Ausbau der digitalen Infrastruktur, das ist ja gerade ein großes Thema, kaum leisten.
Was in der Tat total schwierig ist, weil zum Beispiel in Städten wie Nairobi wunderbare, enthusiastische Menschen ganz, ganz tollen Technologieprojekten rumwerkeln, ganz, ganz häufig aber eben sozusagen nicht die nötigen finanziellen Mittel haben, um diese Ideen weiter zu verfolgen und gegebenenfalls dann, wenn man so möchte, aus ihrer ganz privaten Sicht heraus tolle Jobs bei einem der führenden Tech-Unternehmen landen, aber es eben dadurch sozusagen nicht zu einer Weiterentwicklung, zu einer Fortentwicklung vor Ort kommt, sondern eben diese Tech-Unternehmen es wirklich schaffen, Talente frühzeitig an sich zu binden, dadurch eigene Strukturen nur schwerlich aufgebaut werden können. Und zum anderen erleben wir tatsächlich, dass Unternehmen wie Facebook und Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, momentan alles daran setzen, sich neue Märkte zu erschließen. Es ist immer die Rede von der nächsten Milliarde Nutzerinnen, die man gerne erreichen möchte, weil nur mit noch mehr Wachstum lässt sich natürlich noch mehr verdienen und lassen sich die Anleger entsprechend befriedigen. Das passiert, indem sie zum Beispiel Glasfaserkabel neu verlegen. Man muss sich das so vorstellen, unter unseren Weltmeeren herrscht ein ziemlich spannend, dicht gedrängtes Netz an Glasfaserkabeln, die das Internet einfach in die Orte dieser Welt bringen. Ja, man spricht ja beim Internet immer so gerne von der Cloud, also von den Wolken. Aber auch das ist so eine Mystifizierung. Am Ende des Tages geht es um Kabel, die verlegt werden. Es geht um riesengroße Datenspeicher, die irgendwo gebaut werden. Und interessanterweise, mit Blick jetzt auf dieses Thema Datenkolonialisierung, verhält es sich tatsächlich so, dass da mehr oder weniger die gleichen Routen genutzt werden, wie das schon tatsächlich sozusagen zu Zeiten der Kolonialisierung der Fall war. Also die Grundlage sind sozusagen die gleichen Kartierungen, die gleiche Geografie, und die Datenzentren werden eben genau dort gebaut, wo auch schon zu Zeiten der Kolonialisierung entsprechend angesiedelt wurde. Und das lässt doch tief blicken, welche ewig gleichen Mächte sich dort vielleicht zementieren.
Berichten wir Medien eigentlich ausreichend darüber, dass es sich um eine Kolonialisierung unserer Daten handelt?
Nein, also ich glaube, dass das Thema Datenschutz tatsächlich spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden an Dynamik gewonnen hat, dass Medien sehr wohl über Datenskandale auch bei den einzelnen Unternehmen berichten. Ich glaube, dieser Begriff der Kolonialisierung ist ein bisschen sperrig, weil eben viele damit auch wirklich eher etwas Historisches verbinden und nicht so sehr, dass es sich dabei womöglich um ihr eigenes Leben auch handelt. Weil was ja spannend bei den Unternehmen ist, ist, dass wir eben nicht mehr diesen Blick haben, es fahren von Europa aus Schiffe los und machen sich Länder zu eigen, sondern wir erleben ja, dass jetzt auch all jene, die zu den Profiteuren eben auch dieser damaligen Kolonialisierung gehören, dass die jetzt eben auch kolonialisiert werden. Und das ist irgendwie, das muss man im Kopf erstmal zusammenkriegen. Und von daher ist es, glaube ich, gut und richtig, aufzuzeigen, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren. Und da bedarf es einer Menge Aufklärungsarbeit. Und da würde ich mir in der Tat auch von den Medien wünschen, noch stärker hinterher zu sein und nicht nur so rein nachrichtlich getrieben zu sein, um vielleicht Skandale aufzudecken oder darüber zu berichten, sondern sehr viel mehr auch grundlegend zu erklären, wie funktionieren eigentlich diese Medien, wie funktioniert eigentlich dieser Datenkapitalismus.
Der Journalist Martin Fehrensen über digitalen Kolonialismus. Mit dem neuen Unterseekabel in und um Afrika, über das hier gerade die Rede war, sollen mehr als 1,3 Milliarden Einwohner des Kontinents Zugang zum Internet bekommen. Das Kabel hat dann eine Länge von 37.000 Kilometern und soll laut Facebook fast dem Erdumfang entsprechen. Die Eroberungsfantasien von Zuckerberg sind also lange noch nicht ausgeträumt, sollten wir im Auge behalten. Das war übrigens jetzt eine Corona-freie Sendung. An dieser Stelle kommen wir dann aber doch noch mal drauf zu sprechen. Mein Kollege Andreas Stopp ist zu mir ins Studio gekommen. Morgen können Sie ihn an dieser Stelle wieder in Medias Res im Dialog hören. Um was geht es dann, Andreas Stopp? Um Corona, oder?
Ja, um Corona, obwohl wir gerade das zur Disposition stellen. Also erstmal, wir müssen festhalten, es gibt Medias Res im Dialog wieder ab diesen Freitag. Mhm. Wir sind wieder für Sie da mit Ihrer Sendung. Sie wissen ja, es ist eine Art Leserbriefseite, wenn Sie so wollen. Wir schlagen Ihnen ein Thema vor aus dem Medienbereich und Sie können Ihre Ansichten, Ihre Meinungen, Ihre Kommentare dazugeben. Ja, viele haben uns gesagt, mein Gott, diese letzten zwei Monate, da war ja Corona ohne Ende. Es gab ja fast gar nichts mehr anderes in den Schlagzeilen. Das mag wohl auch zutreffen. Viele Themen sind offenbar unter den Tisch gefallen und genau danach möchten wir Sie gerne fragen. In Ihrer Beobachtung, was hat Ihnen denn in dieser Zeit gefehlt? Wir haben natürlich auch immer wieder in unserem Programm hier im Deutschlandfunk gefragt, sind Sie zufrieden mit unserer Corona-Berichterstattung? Natürlich muss das im Mittelpunkt stehen. Wie sieht es aber aus retrospektiv, und wenn Sie die Jetztzeit ein bisschen ins Auge nehmen, fehlen Ihnen bestimmte Themen? Die sind ja nicht verschwunden aus der Welt, sondern es gibt sie ja nach wie vor. Dazu sind Ihre Ansichten willkommen. Also welche Themen bleiben in Ihren Augen bei vielen Medien auf der Strecke? Wir können schon mal die Telefonnummer sagen, denn Sie werden sich noch erinnern, wie es funktioniert. Ab 15.35 Uhr morgen können Sie also anrufen und jetzt schon auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Unter dieser Nummer 0221 345 3451. Das ist die Telefonnummer und wir haben auch eine Mail.
Ja, die ist mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Also, worüber möchten Sie mehr informiert werden? Für welche medialen Inhalte sollte Ihrer Ansicht nach jetzt zumindest wieder mehr Raum gegeben werden?
Morgen mehr dazu mit Andreas Stopp. Vielen Dank. Und das war die Feiertagsausgabe von Medias Res, heute zu Kolonialismus in den Medien. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was Partikelpoetik ist, darum geht es gleich im Büchermarkt. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen schönen Tag.